Der Schlüssel zum Glück ist überschrieben, die Predigt zum Psalm 1, den wir vorher schon gehört haben. Und Glück ist ja immer so eine Sache, es gibt viele Studien, unzählige Bücher über das Thema Glück. 20 Wege zum Glück, 100 Wege zum Glück oder 1000, je nachdem, wie viel Glück man haben möchte. Das Glück ist aber sehr subjektiv. Glück ist für den einen, spontan zu sein, flexibel, ungebunden, das größte Glück. Für den anderen ist es feste Abläufe, guten Job beim BMW oder woanders, sicheres Einkommen, Sicherheit vielleicht. Für den ganz anderen ist es die Gemütlichkeit. Alles muss ruhig sein, nur nicht zu viel Aufwand, nur nicht zu viel Stress. Das ist auch Glück. Jeder eben nach seiner Fasson, so sagt man auch. Im Psalm 1, da heißt im ersten Vers eigentlich, wohl dem, der nicht wandelt. Da geht es einfach erstmal darum, was man eigentlich nicht machen soll, wenn man glücklich werden will. Und da heißt es eben, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Und wenn ich die dick gedruckten Wörter nochmal wiederhole, dann sieht man darin auch eine Steigerung. Also das erste ist das Umherwandeln. Ich suche vielleicht noch nach dem Glück, ich wandle umher und irgendwann werde ich standhaft. Aber nicht auf dem richtigen Pferd, wo das Glück zu finden ist, sondern da, wo eigentlich das Glück nicht zu finden ist. Bei den Gottlosen, bei den Sündern, bei den Spöttern. Und irgendwie ist es so, wie wenn es hier gesagt wird, ja, am Anfang ist man auch so ein bisschen auf der Suche. Man lässt sich wo drauf ein. Dann irgendwann wird man fester in dieser, ich sag mal, Gottlosigkeit, bleibt da stehen. Und irgendwann wird man sogar sesshaft. Dann sitzt man sich in das Umfeld von Sünde hinein. In das Umfeld, wo vielleicht Gott nicht da ist oder wo Gott mich nicht haben möchte. Und dieses Sesshaftwerden in einem Umfeld ist gar nicht genau definiert. Es heißt ja, da wo Gott nicht ist. Man weiß nicht, ob damit gemeint ist, der falsche Verein, die falsche Arbeitsstelle und so weiter. Man weiß nicht ganz genau. Es ist nur so, dass man nicht sich dem hingeben soll, wo Gott nicht ist. Deswegen schauen wir uns mal das Gegenstück an. Wo ist eigentlich der Schlüssel zum Glück zu finden? Auf was kommt es an? Und das beantworten die nächsten Verse. Die nächsten zwei Verse genau genommen nur. Wenige Worte, die aber viel aussagen können. Glücklich ist der, der Lust hat am Gesetz des Herrn. So heißt es im Vers 2. Wohl dem, der Lust hat am Gesetz des Herrn. Dieses Glücklichsein, das heißt erstmal bei Luther eben wohl dem. Das heißt aber genau übersetzt, zu beglückwünschen ist derjenige, der Lust hat am Gesetz. Und dieses Beglückwünschen, das ist so wie wenn jetzt die Schule rum ist und ich beglückwünsche, Claudi, du hast die Schule gut gemeistert. Ich beglückwünsche dich, dass du das letzte Jahr perfekt und mit hoffentlich fast nur Einsern abgeschlossen hast. Oder nur Einsern am besten. Und dann kann man sagen, du kannst glücklich sein, du kannst dich glücklich schätzen, weil du Freude an dieser Note hast oder an diesem Zeugnis, weil dir etwas gelungen ist. Und in diesem Bild ist es genauso. Man kann sagen, da schaut jemand und sieht, oh, du kannst dich glücklich schätzen, weil du Lust am Gesetz hast, des Herrn. Du kannst doch glücklich sein, du hast das Gesetz des Herrn und du hast noch Lust daran. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie diesen Vers lesen. Oft ist es so, dass man dann denkt, okay, Lust und Sehnsucht, Verlangen nach Gottes Wort, Gesetz, auch so ein schweres Wort, ne? Da schwingt oft dann so dieses, ich muss was einhalten, ich muss was tun mit. Ich denke, wenn wir diesen Vers lesen, dann haben wir oft manchmal so das, puh, also die Lust bei mir ist dann schon eher begrenzt manchmal. Und man fragt sich so, ja, also Lust hätte ich auch gern manchmal mehr, wenn es darum geht, morgens die Bibel aufzuschlagen, ein Gebetsleben richtig zu pflegen, sonntags in den Gottesdienst zu gehen, pünktlich da zu sein oder auch 10 nach, reicht auch. 5 nach, okay, wir machen 5 nach drauf. Manchmal denkt man so, die Bibel, man hat schon vieles gehört, man kennt schon vieles und irgendwie so das Packen, der ist manchmal nicht mehr drin. So ein Urlaubsroman, den man sich jetzt nochmal zulegt vor der Urlaubszeit, der ist ja dann spannend. Man weiß noch nicht, der Bestseller ist vielleicht jetzt rausgekommen und dann kauft man sich den und ist gespannt auf die Geschichte. Und man kann denken, ja,
wenn es in der Bibel noch mal so eine Geschichte geben würde, die ich noch nicht kenne, wo irgendwie wo was passiert und wo Spannung da ist, dann würde ich ja, dann hätte ich Lust, dann hätte ich Verlangen, das weiterzulesen, wie so ein Roman im Urlaub, den ich dann in 3 Tagen durch habe. Oder man sagt sich eben, na, ich muss dranbleiben. Disziplin ist der Schlüssel zum Lust am Gesetz. Da muss ich einfach durch und da muss man ran. Oder man sagt, man macht eine Pause, ja, mache ich mal eine Pause, dann habe ich vielleicht mal wieder mehr Lust, weil ich es vermisse. Das ist vielleicht so der erste Eindruck, den ich hatte bei diesem Vers, den man so haben kann. Also, kurz gesagt, was kann ich tun, damit ich Freude an Gottes Wort, an Gottes Gesetz finde? Es geht nicht nur ums Gesetz, natürlich nicht. Es geht in diesem Sprichwort heißt es eigentlich, es geht um die Bibel an sich. Eigentlich letztlich um Gott. Wie bekomme ich Lust und Sehnsucht an Gott? Es ist ein Psalmschreiber, der diesen Psalm verfasst und der gar nicht darauf abzielt, Menschen zu ermahnen, uns zu ermahnen, mich zu ermahnen, zu sagen, warum hast du keine Lust? Der Psalmschreiber bezieht eigentlich eine Beobachterposition von außen wie ein Wissenschaftler und sagt, ich schaue mir mal Menschen an, beobachte diese Menschen und sage, wer von diesen Menschen ist eigentlich glücklich? Und dann sieht er Menschen, die Lust haben an Gott und bemerkt, diese Menschen sind glücklich. Er schaut die Menschen einfach von außen an und sieht, ja, da ist mehr als nur vielleicht ein normales Leben. Es gibt eben nicht diese Anrede in diesem Vers, du sollst Lust haben am Gesetz, du musst und warum hast du nicht? Der Beobachter beschreibt einfach nur einen Menschen. Du bist derjenige, ist glücklich, der. Und vielleicht ist es genau das, was dieser Mensch beobachtet. Da gibt es eine Familie, vielleicht nehmen wir mal Familie Meango. Die gehen sonntags in Gottesdienst. Der Beobachter sieht, oh, die Familie Meango geht sonntags in Gottesdienst. Warum machen sie das? Aber scheinbar haben sie Lust, sich mit Gott abzugeben, etwas mit Gott zu tun haben, sich damit zu beschäftigen. Und er schließt daraus, diese Menschen, die haben Lust an Gott. Oder eben die andere Familie oder Person, die sagt, ich gehe in den Hauskreis jede Woche oder ich lese meine Bibel. Und dann sagt der Beobachter, oh, interessant, der liest seine Bibel, er hat wohl Lust, er macht das. Und es ist gar nicht so dieses, du musst, du sollst. Sondern er beobachtet das und wir wissen alle, es ist nicht das Einfachste, jeden Sonntag in Gottesdienst zu gehen, die Bibel jeden Tag zu lesen, zu beten, zu vertrauen. Aber der Beobachter von außen sieht das und merkt und wertschätzt das. Deswegen ist eigentlich der Superheld, der Held der Geschichte, der Held dieses Abschnittes ist derjenige, der eigentlich ganz schlicht und einfach sein Glauben lebt. Wer sich auf Gott einlässt, der bekommt Lust. Das ist eben dieses Fazit, wenn man sich auf Gott einlässt, wenn man in den Gottesdienst geht, wenn man diese einfachen Sachen macht, die man macht, da beobachtet der Schreiber dieses Psalmvers, oh, die haben Lust. Und der ist glücklich. Darauf kommt es an. Und diese Beobachtungssituation ist eigentlich ganz angenehm. Wir können das anschauen und sagen, oh, da gibt's jemand, der hat Lust am Gesetz. Und was mache ich daraus? Was machen Sie daraus? Wollen Sie davon lernen? Wollen Sie das übernehmen? Ich habe so Superkarten, Superhelden, Superman-Karten gemacht, 2 Stück. Weil ich nämlich diese 2 Karten der Familie von Meango gebe, 1 und 1 für die Heiko und Anna Nitschitsch, für die Familie. Weil die Superhelden in dieser Predigt eben genau das signalisieren. Das sind die Menschen, die sagen, wir wollen unsere Kinder in die Gemeinde hineintragen. Wir gehen dann sonntags in den Gottesdienst. Und damit bringt Gott die Lust, die Freude am Gesetz des Herrn. Deswegen sind die Superhelden in diesem Fall die Menschen, die ganz treu und einfach den Glauben leben. Und das S kann natürlich auch noch für den Segen stehen, den wir euch zugesprochen haben. Glücklich ist auch der Mensch, der Lust hat am Gesetz und sinnt Tag und Nacht darüber nach. Das ist der zweite, immer noch im zweiten Vers, der zweite Teil. Tag und Nacht über das Gesetz nachsinnen. Auch wieder keine Ermahnung, kein Du musst, du sollst, eine Beobachtung. Derjenige ist glücklich, Tag und Nacht. Am Tag, mitten im Alltag, in der Nacht, wenn man schlafen geht, da kommt dann die Gedanken über Gott. Es ist also nicht nur ein Sonntagsgott, sondern ein jeden Tag Gott. Jeden Tag und Nacht Gott vielleicht sogar. Auch wenn man das hört, kann man erstmal denken, puh, wenn ich jetzt mir überlege, ich müsste jetzt Tag und Nacht über irgendwelche theoretischen Themen aus der Bibel mir den Kopf zerbrechen, über irgendwelche Gottesvorstellungen, die Leitfrage und irgendwelche theologischen Abhandlungen, wie verstehen wir das Abendmahl oder und so weiter. Das ist dann eher so, wo wir denken, puh, lass mich in Frieden damit. Ich lieber nicht jeden Tag, vielleicht höchstens einmal im Monat. Allein die Vorstellung ist vielleicht schon bei manchen langweilig. Man sagt so, oh, Tag und Nacht. Es wäre vielleicht schön, wenn es angenehm ist, aber zu viel Theorie ist dann auch nicht das, was man eigentlich haben möchte. Ist das dann der Schlüssel zum Glück, dass man sagt, man muss irgendwie dranbleiben, nachdenken und immer wieder schön im Kreis Gottes Wort nachsinnen? Es ist natürlich richtig gemeint. Dieser Satz ist so gemeint, dass wer sich auf Gott einlässt, der wird von ihm geprägt. Der wird von ihm geprägt. Der Beobachter sieht nämlich eines. Er sieht vielleicht erstmal nicht unser Nachsinnen in dem Sinne. Er sagt, oh gut, der denkt irgendwie viel nach. Ist ein nachdenklicher Typ. Alle Christen sind jetzt nachdenklich, weil sie diesen Vers ernst nehmen. Nee, so ist es nicht. Der Beobachter merkt eben, diese Menschen, die sich auf Gott eingelassen haben, die gesagt haben, ich wandle nicht nur herum, sondern ich werde standhaft im Glauben. Die sind geprägt von Gottes Gedanken. Sie treffen Entscheidungen aufgrund von ihrem Glauben. Sie treffen Schlüsse, sie leben, machen ihre Lebensplanung aufgrund von ihrem Glauben und sagen, ja, das ist mir wichtig, da bin ich standhaft. Und das ist für den Beobachter, dass er sagt, oh, diese Menschen sind glücklich. Diese Menschen, die sich reinreden lassen von Gott in ihr eigenes Leben. Die nicht sagen, ich habe es in der Hand, sondern die sagen, Gott hat es in der Hand. Ich überlasse es Gott und ich beziehe ihn ein. Am Tag, in der Arbeit, bin ich vielleicht aufrichtig, frage ich mich, wie kann ich mit meinen Kollegen umgehen? Was würde Gott tun in dieser Situation? Was würde Gott tun in der Nacht, wenn es dunkel wird, wenn es vielleicht mal schwierig wird, brenzliche Situation? Was würde Gott tun? Wenn wir Gott einbeziehen, dann ist es Feststehen im Glauben, das Glücklichsein. Wer sich also auf die Suche nach dem Glück der ist laut diesem Beobachter einer, der im Glauben steht und den Glauben einbezieht in seinen Alltag. Auch hier wieder die Frage, was machen Sie daraus? Er kann eben Gottes Relevanz in seinem Alltag mit fest verankern. Der letzte Punkt ist dieses Bild vom Baum. Sehr bekanntes Bild. Ein Baum an den Wasserbächen gepflanzt. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen. Der Psalmist, der sucht eine Metapher für genau seine Beobachtungen, die er getan hat. Er sagt, ich habe da Menschen beobachtet, ich habe festgestellt, die sind glücklich. Und jetzt sucht er eine Metapher und sagt, okay, dieses Bild mit diesem Baum und diesem Wasser, das ist wichtig und das trifft zu. Und dieses Bild hat natürlich viele, viele Ebenen. Ich möchte nur eine hervorheben. Der Schreiber lenkt nämlich nicht seinen Gedankengang auf den Baum an sich eigentlich. Er ist einfach wie ein Baum. Man weiß aber gar nicht, wie standhaft der Baum ist. Ist es eine Eiche? Eine schöne Eiche, die alles aushält, was an Stürmen auf sie einprasselt, was Dürren aushält? Oder ist es ein zierlicher Strauch? Ist es irgendwie ein Baum, der schon Erfahrung hat, jahrelang da steht? Oder kann der Baum irgendwas dafür tun, dass er nicht umkippt, dass er standhaft bleibt? Im Bild natürlich immer geht es um den Menschen. Also ist der Mensch standhaft? Kann er seinen Glauben behalten? Ist der Mensch so gebaut, dass er im Glauben bleibt und ganz fest im Glauben ist? In diesem Bild geht es eben nicht darum. Er sagt, darauf kommt es nicht an. Auf den Menschen, auf uns, auf mich kommt es nicht an. Ob ich im Glauben gut bin oder schlecht oder ob ich diszipliniert bin in dem Sinne. Er beschreibt einfach einen Baum und entscheidend ist für ihn, wo er steht, wo er gepflanzt ist am Wasser. Eben da, wo er versorgt wird. Und dieses Wasserbild ist natürlich das dass Wasser die Versorgungsquelle Gottes ist. Gott ist der, dem Baum eigentlich oder der uns Menschen den Glauben, das Überleben garantiert. Gott ist derjenige, der uns den Glauben hält. Und ich glaube, das ist eben die spannende Frage. Hält der Glaube, hält mein Glaube, wenn es drauf ankommt? In Deutschland regnet es ab und zu, so wie heute. Und in der Zeit dort ist es so, dass es ganz, ganz lange nicht geregnet hat. Natürlich Mittlerer Osten, die Gegend, da wo damals die Menschen gelebt haben, da gab es Dürren lange Sommer lang. Und da war es sehr entscheidend, wie die Wasserquelle ist, ob sie auch versorgt, ob sie das tragen kann durch die ganze Dürre. Am Anfang ist vielleicht kein Problem, da kommt noch genügend Wasser. Aber hält sie es durch die Quelle bis zum Schluss? Und das ist im Glauben auch so. Hält unser Glaube durch bis zum Schluss, wenn es drauf ankommt? Was ist, wenn in unserem Leben eben diese Leiterlebnisse hochkommen? Was ist in unserem Leben, wenn die Schicksalsschläge kommen, einen plötzlich überrollen und man mitten aus dem Leben gerissen wird? Wir erleben es gerade. Und ist es dann der Glaube von dieser Person, der das durchtragen kann, der sagen kann, ich bleib dran bis zum Schluss, ich bin so standhaft in meinem Glauben, ich schaff das? Oder verfliegt der Glaube? Ist es so, dass der Glaube aufhört, dass die Kraft nachlässt, irgendwann ist es weg? Was passiert mit unserem Glauben, wenn es drauf ankommt? Und hier ist eben die Zusage die, wer sich auf Gott einlässt, der wird versorgt. Der ist gepflanzt an Wasserbächen. Und die Wasserbäche, die hören nicht auf. In dem Bild gesprochen, der Baum, die Existenz des Baumes ist ausschließlich abhängig von diesem Wasser. Er kann nichts dafür selber tun. Und unser Glaube ist genauso. Der Beobachter von außen sieht Menschen, die komplett abhängig sind von dem Versorger Gott. Der Glaube wird getragen von Gott selber. Das ist eine Abhängigkeit und auch ein Vertrauen, dass der Baum versorgt wird, auch weiterhin, auch wenn es schlimmer wird, auch wenn es sich zieht. Das ist Vertrauen, zu wissen, nee, die Versorgung, die steht, das Wasser fließt in unserem Glauben. Gott bleibt uns nahe, Gott wird unseren Glauben erhalten. Und das ist eben dieses Bild, was uns dieser Psalmist sagen möchte. Ich habe Menschen beobachtet, die das eine tun. Entweder sie laufen umher am Anfang, setzen vielleicht auf das falsche Pferd, wandeln noch, bleiben stehen, setzen sich hin und werden merken, oh, wir sind irgendwie nicht glücklich. Wir sitzen mitten in einer gottlosen Welt und sind nicht glücklich. Das andere ist das, dass man sagen kann, jetzt kannst du mal die nächste Folie aufschlagen. Ich wandle umher, ich lasse mich auf Gott ein und ich erlebe, wer sich auf Gott einlässt, bekommt Lust an ihm. Und ich werde standhaft in dem, dass ich Gott erleben kann. Wer sich auf Gott einlässt, wird von ihm geprägt. Da kann ich standhaft sein und im Glauben stehen, im Leben stehen und sagen, Gott hat in meinem Leben eine Relevanz. Und das zeigt sich im Alltag, Tag und Nacht. Und als drittes, wer sich auf Gott einlässt, der wird versorgt. Wenn es drauf ankommt, weiß ich, ich kann sitzen bleiben. Mein Glaube bleibt standhaft, fest, verwurzelt, so wie es in dem Bild heißt. Und es wird nicht so sein, dass der Glaube mich verlassen wird. Ich bete. Herr Jesus, vielen Dank, dass du uns in diesem Psalm so viele Zusagen machst. Und dass du sagst, du wirst uns versorgen. Und das erbitten wir, dass wir das immer wieder erleben dürfen. Ich möchte dich bitten, dass wir diesen Psalm mit uns tragen dürfen, Tag und Nacht. Und dass du uns prägst, dass du uns standhaft machst, vor allem unseren Glauben, dass wir ganz abhängig sind von dir. Und dass wir das Vertrauen aufbringen können, dass du uns genau das schenkst, das zu wissen. Amen.